Ist Samstag, wer weiß, wie der heißt. Das bedeutet? Nee. Das ist immer diese lateinischen Namen für die Sonntage sind immer das jeweils erste oder die ersten beiden Worte des entsprechenden Bibelverses auf Latein. Reminiscere, gedenke her deiner Erbarmung oder Barmherzigkeit. Psalm 25. Das steht über diese Sonntag. Gucken wir einmal rein. Der Psalm ist relativ lang. Es ist also, es geht um den Vers 6. Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Und Seele ist im Hebräischen dasselbe Wort wie Leben. Also auf dich, Herr, richte ich mein Leben aus. Könnte man auch übersetzen. Mein Gott, auf dich vertraue ich. Lass mich nicht beschämt werden. Lass meine Feinde nicht über mich verloren. Erinnert euch, welches Lied ist das? In dir, oh Herr, erhebe ich meine Seele. Das werden wir nachher mal singen. Auch werden alle, die auf dich harren, nicht beschämt werden. Es werden beschämt werden, die treulos handeln ohne Ursache. Harren ist ja ein Wort, was man heutzutage kaum noch benutzt, weil einfach die Geduld fehlt. Harren ist lange aushalten. Wer kann heute noch was lange aushalten? Entweder eine Sache funktioniert sofort oder man lässt es einfach unter sich. Man probiert das noch. So, ihr Lieben, kriegt man aber nichts von Gott. Das, also gerade alle ungeduldigen Leute müssen wissen, wenn wir nicht lernen, auszuharren, und normalerweise lernt man das in der Kindheit, und zwar, wenn man nicht gleich seine Wünsche erfüllt. Wenn ein Kind mal schreit, wenn es Hunger hat, also ich meine nicht vielleicht die ganze Tag und Nacht lang, dann wird es irgendwann sowieso leiser, das ist nicht gemeint. Aber dass man nicht jeden Wunsch gleich erfüllt, so lernt man machen. Gleichzeitig, dass man aber nicht entmutigt wird, dann kann man auch nicht ausharren. Dann verliert man seine Hoffnung. Harren ist warten mit Hoffnung. Und alle, die Eltern sind oder Großeltern, fordert mal eure Kinder und Enkel da für raus oder auch die Gemeinde, wenn sie mit jungen Leuten zu tun hat, fordert sie heraus, dass sie dieses Abwarten mit Hoffnung trainieren können. Weil das der Weg ist, auf dem wir von Gott empfangen. Es werden alle, die auf dich harren, nicht beschämt werden. Es werden beschämt werden, die treulos handeln ohne Ursache. Und Treue ist praktisch die Eigenschaft, die man braucht, um zu harren. Und es ist merkwürdig, dass das Gegenteil eben nicht Ungeduld, sondern Treulosigkeit ist. Mit Treulosigkeit kann man von Gott nichts kriegen. Ich muss dazu sagen, unsere heutige Gesellschaft verführt zur Treulosigkeit. Nicht auszuhalten. Einfach zu wechseln. Partner bis Ruf oder Ziele. Was nicht klappt, schmeißt man weg, macht irgendwas anderes. Und dann kann sich das solche charakterlichen Prägungen ändern, dass man nichts mehr mitnimmt, nichts mehr entwickelt. Ich sage nichts dagegen, dass Gott uns in ganz andere Wege führt, auch andere Berufe, das kann man nämlich immer wieder bei den Propheten lesen. Ja? Amos war als Hirte aufgewachsen und hatte dann einen anderen Weg. Oder David eben war ein Hirte und ist dann zum Kriegsmann geworden. Das heißt ganz klar, dass wir in unserer Jugend bestimmte Dinge lernen, als Voraussetzung für die Berufung, die Gott für Menschen hat. Nebenbei gesagt, und das sage ich mal jetzt heute, das ist kein Quatsch, das ist eine ganz ernsthafte Sache, wer lange im Gefängnis war, der hat das nämlich dort lernen können, auszuharren. Das ist eine Qualifikation, das weiß man vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber das ist eine echte Qualifikation, die man dort lernt. Ja?
Also manchmal ist es bei mir so, dass ich denke, also ich habe ja viele Jahre dieses Zwangsdenken, dieses Negative, aber ich habe es ausgehalten bis zum Ende. Das hilft mir heute noch, wo ich sage, okay, weißt du hast das damals ausgehalten. Wenn du jetzt in so einem Tief bist, dann hättest du das auch wieder. Also dieses scheinbar Negative.
Deine Wege, Herr, tun mir schon, deine Pfade lehren mich. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber auch für mich war heute Losung und Wertwechsel ein richtiger Segen. Deine Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden. Ich habe das heute früh in meiner Familie schon gesagt. Das sind ja drei Stufen. Für sich selber zu Herzen nehmen, nicht nur in den Verstand oder in die Erinnerung. Für die Kinder einschärfen. Einschärfen heißt, für die Kinder gibt es keinen anderen Weg. Nur diesen einen. Und nach draußen reden. Da können Menschen entscheiden und sagen, okay, ich höre auf das Wort Gottes oder ich will damit nichts zu tun haben. Den Kindern gegenüber ist eine andere Verantwortung. Einschärfen. Ich erinnere mich genau, wie mich das Wort getroffen hat, als ich als junger Familienvater, da habe ich verstanden, dass es also nicht nur so Larifari zu machen ist, dass man also Andachten nicht nur macht, wenn man lustig ist, sondern es ist unsere Verantwortung als Väter vor allem, das unseren Kindern weiterzugeben. So, dass das in ihnen auch wurzelt. In der Summe ist es aber, von Gott gelehrt zu werden. Das ist das Schöne dabei. Das Wort ist ja nicht, ich sage, was uns irgendwie was übergestülpt wird, sondern es lehrt uns unser Leben in Weisheit zu führen. Das, was heute vielen, vielen Menschen fehlt, was ich bedauere, was man sehen kann, dass die alte Generation, die wenigstens noch mit Gottes Wort aufgewachsen ist, weil sie es mal in der Christenlehre hatten oder weil sie gläubige Großeltern hatten, die immer noch damit in Berührung gekommen ist, da ist noch Weisheit. Zwei Generationen später, wo das komplett fehlt, da ist man jedem Wind der Lehre, man lässt sich an jedem Wind der Lehre, also der öffentlichen Meinung hin und her blasen. Heute so, morgen so. Keine Basis da. Wir müssen uns davon abheben als Gläubige, ganz klar. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meiner Rettung, auf dich harre ich den ganzen Tag. Nochmal, das so zu beten, ihr Lieben, der Anfang von Weisheit. Wir haben das ja nicht in uns. Wir müssen uns zu Gott hinwenden, damit er uns darin aufbaut, damit er uns das gibt, damit er uns fördert oder das, was in uns hineingelegt ist von Grundlegung der Welt an, dass das auch zur Reife kommt. Und jetzt kommen unsere beiden wichtigen Verse. Gedenke deiner Erbarmungen her und deine Gütigkeiten, denn von Ewigkeit her sind sie. Muss man Gott erinnern, dass er an das Gute denkt?
Er tut es schon selber.
Bitte?
Er tut es schon selber, denn das Zeichen der Regenbogen ist schon da.
Aber ich denke, wenn der nächste Satz, wenn wir den dazu nehmen, dann ist das wichtig, dass wir so beten.
Ja.
Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend, noch meiner Übertretungen. Gedenke du meiner nach deiner Huld oder Erbarmung um deine Güte. Gedenken ist ja so eine Sache. Das hat ja mit Erinnerung zu tun. Also mit bewusster Erinnerung, nicht das, was einem so in den Kopf kommt, sondern Gedenken ist gezielte Erinnerung, so nenne ich das mal. Wir kennen das Gedenken an die Opfer des Faschismus oder Gedenken an die Toten des Weltkrieges oder Gedenken an den Holocaust. Ja, das sind so die Gedenktage, dass damit bewusst die Erinnerung auf etwas gerichtet. Und wenn wir gedenken, auch das muss ich mal sagen, sind wir doch eher oder von Natur aus eher darauf trainiert, uns an die negativen Sachen zu erinnern. Wir gedenken der Beleidigungen, die Leute mal gegen uns ausgesprochen haben, oder der Benachteiligung, oder der schlechten Erfahrungen, die wir mit Menschen gemacht haben. Oder das, was wir denken, was schlechte Erfahrungen sind. Waren ja vielleicht gar nicht so schlecht. Daran gedenkt man, ganz schnell, ganz automatisch. Und das muss man wissen, weil Gott ja alles weiß und alles sieht und unser Herzen kennt, er gedenkt natürlich auch dieser Dinge. Unseres Ungehorsams, unseres Versagens, unserer Sünden, unserer Irrwege, weil er uns ja von klein an durch unser Gewissen, durch andere Menschen, durch diejenigen, die uns lieben, versucht hat zu erreichen, gute Wege zu gehen. Deswegen ist dieses Beten so wichtig. Gedenke nicht dieser Dinge, sondern gedenke deiner Erbarmung. Und ich sage das mal so, als Eltern, ich sehe heute natürlich mit dem, wenn ich das Zeugnis meiner Tochter vorne höre und beobachte, wie ihr eigenes Herz in Übereinstimmung mit Gottes Wort gekommen ist, weil ich ja von ihrer Abwehr in ihrer Jugend nicht mal was gemerkt habe. Das war also nicht ein Kind, was offen rebelliert hat und gesagt hat, also ich will ja mir von Gott meine Träume nicht zusammen machen lassen. Ja, das hat sie stillgetragen. Gott wusste das. Heute kann ich sehen, nicht nur das Zeugnis hören, sehen, sie ist in Übereinstimmung mit Gott. Wenn ich dessen gedenke, ist ja logisch, dass man die ganzen schwierigen Phasen des Lebens dann wirklich nicht, dass man ihre nicht mehr gedenkt, dass die ausgelöscht sind. Und deswegen ist dieses Beten auch so wichtig. Und ich sage das mal gerade, wenn man noch unter Jugend ist, was war damals ein bisschen meine Hoffnung? Ich habe in meiner Jugend mich natürlich erinnert an die Sünden meiner Kindheit. Und dass dann so ein Vers in der Bibel steht, wo so ein Mann wie der gesalbte David selber bittet und sagt, Gott, gedenke nicht der Sünden meines Lebens. Das hat mir Hoffnung gemacht. Okay, wenn sogar der die Sünden seiner Jugend, die uns ja in der Bibel nicht aufgeschrieben sind, wenn der sogar das damals schon gebetet hat, dann ist für mich auch Hoffnung. Und das sage ich wirklich unseren jungen Leuten, geht doch mal so damit um, sucht Gott mal auf diese Weise und bittet ihn, dieser schlechten Entscheidung nicht zu gedenken, statt deswegen seiner Erbarmung. Die sind da. Denn er ist Liebe. Und Erbarmung ist Teil der Liebe. Das möchte ich mal in den Vordergrund stellen für den heutigen Tag. Gedenke, das ist Reminisziere. Guck mal, Passionszeit, der seines eigenen Sohnes nicht geschont hat. Gott hätte mehr als einen Grund gehabt, tausende Jahre verkackter Menschheitsgeschichte so zu gedenken, sagen, es hat keinen Sinn. Ich habe das damals ja bei Noah schon mal versucht und ich habe das Mose angeboten und jetzt ist Schluss. Sie weichen immer wieder ab, ja. Also selbst seit der Zeit der Wiederherstellung von Eschamemia und der Propheten Zacharia, Haggai, Malachi hat sich noch nichts geändert. Nochmal 400 Jahre wieder zurück in diesen ganzen Horror. Was soll ich mit diesem, mit dieser Menschheit? Kann man Schluss machen? Ist doch sowieso nichts zu gewinnen. Und in diese vollkommen zerstörte Situation hinein sendet er seinen geliebten Sohn und lässt ihn von den Menschen zu Tode quälen. Von den Menschen, über die dann der Apostel Paulus schreibt, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für Gottlose gestorben ist. Hoffnung in eine hoffnungslose Situation hinein. Lieben, wenn das nicht uns motivieren sollte, das Evangelium weiterzugeben. Wenn Gott in diese hoffnungslose Situation, er schickt noch Monate vorne mit Johannes und es gibt so eine kurze Umkehr und danach wird er umgebracht von den Führern des Volkes Israel, dann würden die meisten Menschen sagen, es ist sinnlos. Also, wenn Gott so wäre, wie wir Menschen, hätte ich gesagt, komm Jesus, komm wieder an meine Seite, komm auf den Thron. Also das ist unnötig. Du musst dich ja nicht länger quälen und quälen lassen. Nein, er gibt den Gerechten für die Sünder. Und das eben, wenn uns das klar ist, dann ist es eben nicht hoffnungslos, das Evangelium weiterzugeben. Auch, ich benutze nochmal den Ausdruck, auch in die verkackteste Situation. Auch da, wo man sagt, es hat doch keinen Sinn, die Leute sind einfach zu. Lass es hineinwirken, es kommt nicht mehr zurück. Dieses Gedenken hat aber auch noch eine andere Dimension. Es ist nicht nur unser Beten zu Gott, gedenke doch deiner Erbarmung. Er sagt nicht, das ist auch wichtig nochmal, da wird verhandelt bei diesem Gebet, Psalm 25 nicht, und sagt, gedenke doch meiner guten Taten und gedenke nicht der Sünden meiner Jugend. Das machen auch manche Leute, die versuchen, das Gelungene ihres Lebens dagegen zu setzen und aufzurechnen und sagen, naja, da wird Gott schon drüber wegrücken, über das, was alles nicht richtig gelaufen ist. Wenn er denen gerechte Gottes, hier hat er so eine Phase, wo er gekämpft hat um seine eigene Gerechtigkeit, um die Anerkennung seiner eigenen Gerechtigkeit. Das ist an sich auch nicht falsch oder verurteilswert. Es führt uns nur nicht zum Ziel. Letzten Endes können wir uns nur auf Gottes Erbarmen verlassen, was so viel mehr ist als alle unsere guten Taten, dass das die Wende bringen kann in der Beziehung zu Gott. Und ich sage das bewusst nochmal, allen, die auch durch Gottes Geist erweckt sind, die werden ja eine Phase haben, wo ihnen ihre Sünden wirklich zum Bewusstsein kommen. Wo Gott uns den Schleier von den Augen nimmt und wir empfinden vielleicht erstmals, wie weit wir von ihm weg sind. Da ist ja diese typische Methode, dass der Teufel dann zur Hoffnungslosigkeit macht. Bei allen anderen mag das ja geklappt haben, aber bei dir hat das ganz ehrlich. Du warst zu tief verloren. Du bist zu tief. Du bist verloren. Dass wir dann nicht unser eigenes Gutes dagegen setzen, sondern Gottes Barmherzigkeit. Dein überbordendes Erwarten. Und ich gebe mal einen Tipp an die Reifradler. Lasst uns mal versuchen, so auch mit den Schwachen umzugehen. Dass wir das nicht aufrechnen, sondern dass wir mit dir, ich sage mal, überbordenden Barmherzigkeit Gottes in solche Situationen oder in solche Gespräche reingehen. Das Problem ist ja, wenn ich mal zurückgehe auf David, es waren ja nicht nur die Sünden seiner Jugend, es waren ja die Sünden seiner Leiterschaft. Da würde man sagen, vergiss es einfach. Er hat es vergangen. Er hat Unschuldige gemordet, nur um um mit dessen Frau mal zu schlafen, wo er doch eigentlich Dutzende andere sowieso schon hatte und noch mehr haben konnte, wie er mal wollte. Und Drozdy ist das aber dafür. Und das meine ich, dass wir, wenn wir beten oder auch wenn wir in der Fürbitte sind für andere, wenn wir, also dass wir dieses Übermaß, diese göttliche Erbarmung im Blick haben. So sollte, zumindest wenn wir in der, wenn wir in der Nachfolge gereift sind, so sollte unser Umgang mit Schwachen, mit Gefallenen, mit scheiterten Leuten sein. Nicht nur Gläubigen, auch Menschen generell, aber auch Gläubigen selbst. Aber dieses Gedenke hat eben auch andere Dimensionen. Gedenke ist nicht nur Gedenke deiner Erbarmung. Gedenke ist eine, ich nenne das mal so, Erinnerungskultur, die anders ist als unsere momentane politische. Und da würde ich gerne mit euch einmal reingucken. Ich weiß, das ist eigentlich jetzt schon eine fertige Predigt, aber ich habe in der Vergangenheit, in den letzten Wochen ein bisschen kürzer gepredigt, heute wage ich es mal etwas länger zu machen. Und wiederum als Tipp, nehmt euch das mal vor, dieses Gedenken, wo immer wir das in der Bibel finden, einmal da reinzugucken. Insgesamt gibt es 80 Mal dieses Wort in insgesamt 76 Bibelversen. Nur, wir werden nicht auf alle 80 eingehen, aber einige Mal betrachten. Das erste ist, Gott selber ist ein Gott des Gedenkens. Das ist die erste wichtige Sache. Also Gott ist nicht so ein heute hier, morgen dort. Alles, was hinter mir liegt, habe ich vergessen. Gott ist ein Gott des Gedenkens. Und das heißt für uns, da wir ins Ebenbild Gottes geschaffen sind, sollten wir auch Menschen sein, die nicht nur kurzfristig leben, sondern die bestimmte wichtige Aspekte der Vergangenheit bewusst erinnern. Gott, das erste Mal begegnet uns das Wort in 1. Mose 9, Vers 15. Das ist tatsächlich das Wort Gottes, das Versprechen Gottes nach der Flut. Ich werde meines Bundes gedenken, der zwischen mir und euch ist und jedem lebendigen Wesen von allem Fleisch, und nicht mehr soll die Wasser zu einer Flut werden, um alle Leben zu verderben. Ich werde meines Bundes gedenken. Und da sind wir an einer wichtigen Stelle. Ich habe in der Vergangenheit einmal schon darauf hingewiesen, Gott ist nicht ein Gott, der Verträge macht. Gott ist ein Gott, der Bündnisse schließt. Der Unterschied ist was?
Aus dem Vertrag kann man aufsteigen.
Genau. Verträge kann man auflösen. Ein Bund wird für immer geschlossen. Ehe ist ein Bund, kein Vertrag. Ich weiß, heute machen viele Ehevertrag, damit sie dann irgendwann wieder rauskommen und versuchen, den Gewinn zu teilen oder sowas. Das ist zumindest von Gott her nicht so gedacht. Ehe ist als Bund angedacht. Ein Mann, eine Frau werden zusammen ein Mensch. Und Gott gedenkt seines Bundes. Interessanterweise das erste Mal nach der weltweiten Katastrophe. Und er verspricht das. Der Mensch hat nichts dagegen zu setzen. Nichts mitzubieten. Versteht ihr das? Das Gedenken Gottes ist immer ein Gedenken an ihn selbst. Er schwört bei sich selbst. Wir sind keine Partner für ihn. Wir können nicht in ein Vertragsverhältnis mit ihm eingehen, weil Das ist so, als will ein Bettler einen Vertrag mit dem König machen. Also was ist das? Ja, was hat man auf seiner Seite zu bieten? Gott verspricht in seiner Selbstwelt. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Dieser Bund des Noah gilt bis heute. Es wird die Erde nicht ein zweites Mal durch Wasser gerichtet. Es wird im Gericht kommen, aber nicht mehr, weil Gott sich verpflichtet hat. Darauf kann man sich verlassen.
An die Stelle habe ich vorher gedacht, als ich das mit dem Regenbogen gesagt habe.
Ich weiß, das heißt, der nächste Vers ist ja auch so. Und der Bogen wird in den Wolken sein, und ich werde ihn ansehen, um zu gedenken des ewigen Bundes zwischen Gott und jenem lebendigen Wesen von allem Fleisch, das er hat. Ein ewiger Bund, an den Gott gedenkt, den er nicht einfach wieder wegschmeißt. Ich sage das mal, das hat eine ganz praktische Wirkung. Das hat eine ganz praktische Wirkung. Diese Flut im Ahrtal ist kein Gottesgericht. Ist ein wirkliches Versäumnis von verantwortlichen Menschen. Und es gab ausreichende Warnungen, noch bis in den Beginn dieser Nacht hinein, Leute zu evakuieren. Und es wurde damals ja auch berichtet, dass zum Beispiel eine Polizistin, die in dem Tal gewohnt hat, von ihren eigenen Kollegen rausgeholt worden ist und man hat die anderen Bewohner nicht gewarnt. Das ist eine Verantwortung, die dort auf den lokalen Autoritäten ist. Das ist kein Gottesgericht. Das zweite Mal, das ist interessant, das zweite Mal, wo das Wort benutzt wird, ist es ein Auftrag an den Menschen. Wer weiß es? Gibt es jemanden, der sich im Alten Testament gut auskennt?
Ich habe nicht verstanden.
Das zweite Mal, wo es um Gedenken geht, ist es nicht das Versprechen Gottes, sondern eine Aufforderung an Menschen.
Gedenke den Sabbat?
Ja, Gedenke des Sabbattags. Das ist schon interessant. Das finden wir in 2. Mose 20, das in den 10 Geboten, dort haben wir ja das eine Mal, das zweite Mal im 5. Buch Mose, dass wir dort diese Aufforderung haben, den Ruhetag zu heiligen. Den einen Tag zu reservieren zum Gedenken Gottes, das ist der Sinn, den Sabbat zu heiligen ist, uns aus unserem Alltag heraus zu entfernen, um uns auf Gott hin zu auszurichten. Und das muss Woche um Woche erneuert werden, unser Leben lang. Ich bin so dankbar, dass ich in einer Familie aufgewachsen bin, die das praktiziert hat. Und schon deren Väter, und wir haben es versucht, unseren Kindern weiterzugeben, nicht so streng, wie ich in meiner Kindheit war, muss ich allerdings zugeben. Und ich sehe, wie sich das heute weitgehend auflöst. Aber, dass wir diesen ersten Tag der Woche nach dem Neuen Testament benutzen, um in Gottes Gegenwart zu kommen. Um aus unserem Alltagsgetriebe rauszukommen. Auch um zu genießen. Gott ruhte von all seinen Werken und das Urteil war, alles, was er geschaffen hat, ist sehr gut. Warum feiern wir nicht den letzten Tag der Woche, sondern den ersten Tag der Woche? Weil der neue Bund von der Ruhe ausgeht. Der Hebräerbrief macht das ziemlich deutlich. Ja, der Ruhe ist nicht das Ergebnis der Werke, sondern die Werke Jesu sind die Basis. Diese Ruhe in Christus ist die Basis für alles, was wir tun. Ja, seine Werke sind vorbereitet. Das ist dieser Unterschied. Große Teile der Christen haben das nicht verstanden. denken, sie müssen immer noch nach dieser alten Gewohnheit sich verhalten. Zweite Mose 20, also das ist am Ende dieser Gebote, ordnet Gott seinem Volk an, einen Altar aus Erde sollst du mir machen und deine Brandopfer und deine Friedensopfer, dein Kleinvieh und deine Rinder darauf opfern. An jedem Ort, wo ich meines Namens werde gedenken lassen, werde ich zu dir kommen, dich sehen. Da müssen wir uns an den äußeren Sachen weniger festhalten. Wir müssen heute keine Altäre mehr bauen. Obwohl das, was man in jeder Kirche findet, tatsächlich die Erinnerung an dieses Mosaische ist. Doch es hat ja auch zumindest eine Hilfsfunktion, dass wir unsere Sinne darauf richten können. Ich finde aber, das Wichtigere ist, dass das Versprechen an jedem Ort, wo ich dich meines Namens gedenken lasse, werde ich zu dir kommen und dich sehen.
Wo steht das
nochmal? Vers 24, Kapitel 20, Vers 24. Könnt ihr euch mal anschreiben. Also, was ist der Name Gottes? Im Alten Bund, Jahwe, ich bin, der ich bin, oder ich bin der ewig Seiende, oder ich bin, der ich sein werde, kann man unterschiedlich übertragen. Mit dem Messias, Jeshua, Gott rettet. Das ist unfassbar. Wenn wir diesen Namen anrufen, dann haben wir da drinnen die Garantie, wenn wir dieses Namens gedenken, haben wir die Garantie, dass er uns nahe ist und uns segnet. Wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, bin ich in ihrer Mitte. Guck mal, nach den alten jüdischen Regeln, bis heute werden sie ja von frommen Juden beachtet, müssen mindestens 10 Juden zusammenkommen, um eine Gemeinde zu bilden. Ja, wo es weniger sind, ist Gott nicht in ihrer Mitte, nach ihrer Überzeugung. Für Jesus ist es anders. Es braucht die Gemeinschaft, tatsächlich. Keiner von uns ist dauerhaft in der Lage, alleine Gott zu dienen und auch nicht von ihm zu empfangen. Aber zwei reichen aus, die zum Namen Jesu hin versammelt sind, um seine Nähe und seine Realität und seinen Segen zu empfangen. Das sollte uns Mut machen. Und ich kann es bestätigen. Ich habe sehr oft schon bezeugt, als ich damals im Krankenhaus lag. Es hat gereicht, wenn ein einziger anderer Gläubiger dazu kam. Ich habe diese Kraft, diese lebensspendende und lebensrettende Kraft, die zu erfahren. Konkret. Indem ich wieder Kraft hatte, weiterzugehen. Obwohl ich halbe Stunde vorneweg nach Luftjapsen gefragt habe, wie soll ich den Abend erleben? Ein Gläubiger kommt dazu und die ganze Kraft Jesu ist einfach zu mir geflossen, völlig unabhängig, ob die mich gesalbt haben, gebetet oder am Bett standen und weinten oder sonst. Es war völlig egal, die Wirkung war immer dieselbe, bis ich verstanden habe, Christus in uns. Die Hoffnung der Heiligkeit ist einfach eine Realität. Der Lebendige, der Auferstandene, hat Kraft, den Tod zu besiegen. Und mit dieser Freude bin ich heute, mit diesem Wissen, mit dieser Erfahrung bin ich heute unterwegs, mit Freude, Menschen, die schwach sind, zu dienen. Und da muss man nichts machen. Es ist einfach eine Tatsache. Teilt sich mit. Christus in uns. Jetzt haben wir drei Stellen von 80 gebracht. Ich möchte euch mitmachen. Nochmal, wer möchte, lädt sich diese App runter, csv-bibel.de. Dann gebt ihr einfach das Wort Gedenke ein, tippt auf die Suchfunktion unten, dann habt ihr alle 80 Verse. Und dann geht ihr einmal durch. Ich weiß, das ist viel für eine Woche, aber es lohnt sich. Ich bin einmal dort durchgegangen, es ist interessant. Ich will das hier nicht auf 2 oder 4 Stunden ausdehnen. Es ist wirklich interessant. Gedenken. Wo immer wir diesem Wort begegnen, in der Bibel. Ich will nur ein Wort noch sagen. 5. Mose 32, Vers 5. Gedenke der Tage der Vorzeit, merkt auf die Jahre von Geschlecht zu Geschlecht, frage deinen Vater und er wird es dir kundtun, deine Ältesten und sie werden es dir sagen. Das ist nämlich die Kehrseite von unserer heutigen Losung. Schärf es deinen Kindern ein. Das ist nicht nur in eine Richtung. Das ist gleichzeitig die Verantwortung für uns, junge Leute, war ich ja schließlich auch mal, uns das zu holen. Es ist nicht nur eine Bringeschuld der Älteren. Es ist auch eine hohe Schuld der Jüngeren. Hallo, ihr jungen Leute. Ihr müsst nicht nur warten, bis die Alten euch das beibringen oder die Eltern. Es ist auch eure Verantwortung, euch das abzuholen. Ich kann von mir sagen, ich weiß nicht, wahrscheinlich gehöre ich aus menschlicher Sicht schon zu den Älteren. Aber wahrscheinlich fühle ich mich deswegen noch so jung, weil ich bis heute mir von anderen erfahrenen oder erfahreneren Christen das versuche zu holen. Könnt ihr mir glauben, es ist für mich bis heute immer ein Segen, wenn ich mit älteren Gläubigen zusammen bin. Weil ich von ihnen lerne. Weil das, was sie für Erfahrungen gemacht haben, ein Segen für mich ist. Holt euch das. Wenn es euch nicht gebracht wird, holt euch das. Geht in Kontakt mit welchen, die schon ein paar Tage oder Jahre mehr Erfahrung mit Gott gemacht haben. Das ist auch Gottes Auftrag. Gedenke. Gedenke der Jahre der Vorzeit. Guck mal, das ist in 5. Mose geschrieben. Das ist ein paar tausend Jahre vor uns. Und da heißt schon Gedenke der Tage der Vorzeit. Ja, das heißt, und das war das Volk Israel damals in der Wüste. Wen hatten sie? Gar nicht mehr so sehr viele Alte. Die sind ihnen nämlich alle dort weggestorben. Das heißt, man musste die Zeit auch auskaufen. Erinnert euch, die Generation, die aus Ägypten rausgegangen ist, ist nämlich in der Wüste gestorben. Die hatten nicht mehr viel Zeit, als ihnen das von Mose gesagt. Die hatten noch Josua und Kaleb. Zu denen konnten sie alle Zeit gehen. Das waren noch die ganz alles wussten. Es kann sein, es gibt nicht so viele um uns herum, wo man hingehen kann. Dann muss man zu den wenigen gehen. Man soll die Zeit nutzen. Ich, auch da kann ich sagen, ich gehöre zu den Glücklichen, die mit diesen alten heiligen Männern aufgewachsen sind. Es ist kein Sonntag vergangen, wo ich von denen nicht was mitgeteilt habe. Es ist nicht alles hängen geblieben, zumindest nicht bewusst, aber vielleicht unbewusst. Ihre Treue, ihre Beständigkeit, ihr unbedingtes Festhalten an Gott und seinem Wort. Davon sehr ich heute noch. Und das versuche ich weiterzugeben und das, ihr Lieben, dazu möchte ich Mut machen, jeden von uns, dass wir mit aller Entschiedenheit dieser Dinge gedenken, statt dieser ganzen unnötigen Sachen. Wisst ihr, so viele Menschen sind voll von ihrem eigenen Versagen. Da kommt gar nichts anderes rein. Dann muss man dann einfach mal loslassen. Und sagen, okay, habe ich eben verkackt, 37 Jahre oder 39 oder 45 oder egal wie viele. Aber ich will mich auf das, ich will der Dinge gedenken, die fest sind. Ja, vielleicht auch bloß 15. Vergesse ich mal das, was ich gemacht habe. Oder bloß das letzte halbe Jahr war alles Mist. Oder das meiste davon. Dann würde ich der Dinge gedenken, die was passen. Schon wird sich das Leben ändern. Amen. Okay.